Aufregung im Vatikan. Eine Nonne stürzt nach einem Exorzismus vom Dach des apostolischen Palastes und stirbt. Die einzig mögliche Zeugin und Täterin ist spurlos verschwunden. Also Stoff genug für einen Skandal, der sich gewaschen hat. Aber da der Vatikan Skandale noch mehr hasst als die freie Liebe, hat er nun ein Riesenproblem. Das jetzt nur grob umrissen, die Ausgangslage des Vatikan-Krimis Tante Poldi und die schwarze Madonna. Tante Poldi, die Ermittlerin, ist in diesem Krimi schon zum vierten Mal unterwegs. Nicht nur in der Krimiszene ist sie inzwischen eine Institution. Die Tante Poldi-Krimis werden inzwischen in viele Sprachen übersetzt und so erobert sie auch die internationale Krimiszene. Bei uns ist Mario Giordano, der Autor, der sich die charismatische Ermittlerin Tante Poldi ausgedacht hat. Guten Tag, Herr Giordano.
Hallo.
Wir müssen vielleicht für alle, die Tante Poldi leider noch nicht kennen, in zwei, drei Sätzen sagen, wer ist das? Wer ist Tante Poldi?
Tante Poldi ist eine Münchnerin, 60 Jahre, Althippie, die an ihrem 60. Geburtstag nach Sizilien zieht, um sich, weil sie es mit der Schwermut hat, dort gepflegt zu Tode zu saufen, mit Blick aufs Meer. Und da kommt ihr immer was dazwischen.
Das heißt Mordfälle, die ihren Jagdtrieb gewissermaßen auslösen.
In erster Linie natürlich Mordfälle, die sie aufklärt, aber auch die Liebe in Gestalt eines hammergut aussehenden Kommissarios zum Beispiel.
Ihr Neffe, der ist ganz wichtig in dem Buch, der begleitet sie. Aus seiner Perspektive wird erzählt, wer ist dieser Neffe?
Naja, ich muss nicht lange drum rumreden, der hat viel mit mir zu tun. Das ist der nerdige Neffe, dem alles peinlich ist, der blaue Polohemden trägt. Und natürlich ein wunderbarer Gegensatz zur durchgeknallten Tante.
Aber die beiden mögen sich schon, nicht?
Das ist eine Liebesgeschichte. Die Tante-Poldi-Krimis sind von mir auch als Liebesgeschichte zwischen Tante und Neffe auch beabsichtigt. Ja, na klar.
Nun führt der vierte Fall Tante Poldi direkt in den Vatikan, wo sie dann auch gleich mal den Papst Franziskus umrennt. Was ist passiert?
Ja, nicht umrennt, flachlegt, ne? Also... Jetzt kann ich nicht sagen, was passiert ist. Also sie ist im apostolischen Palast und muss verduften. Und dabei hat sie ein bisschen zu viel Schwung, als eine Tür aufgeht und eine Gruppe klerikaler Würdenträger heraustritt. Und da rauscht sie halt da rein wie eine Bowlingkugel in die Kegel.
In ihrem Krimi, da kommt der Papst vor. Ist das eine besondere Herausforderung, über den Papst zu schreiben? Der ist ja nicht irgendwer.
Naja, da bin ich einfach ein bisschen respektlos. Mit diesen Krimis, ich führe ja niemanden vor. Die sind ja sehr heiter gemeint und versuche es ja mit großer Wärme zu machen. Und auch der Papst kommt ja nicht ganz so schlecht weg.
Der Krimi beginnt mit einer Art Vorspiel, mit einem Exorzismus. Und da lassen Sie auch reale Personen aus dem Vatikan auftreten mit ihren Klarnamen. Das heißt, diesen Kardinal Amato, der dort auftritt in dieser Exorzismus-Szene, den gibt es wirklich?
Ja. Aber man muss ja den Krimi ja auch ein bisschen verorten irgendwie. Es ist ja auch nicht nur im Vatikan mit den Klarnamen so, in den ganzen Tante Poldi-Krimis. Orte und eine Reihe von Personen gibt es so wirklich. Und vor allem die Orte, die Restaurants, die Bars, das muss schon stimmen.
Und im Mittelpunkt steht natürlich die schwarze Madonna, Tante Poldi. Und die schwarze Madonna, so heißt der Krimi. Ja, diese schwarze Madonna, die ist sehr begehrt. Warum ist sie eigentlich schwarz?
Darüber gibt es ja ganz viele Theorien und darüber erzählt auch das Buch ein bisschen, dass natürlich über viele Jahrhunderte die Kirche erklärt hat, das sei vom Ruß der Jahrhunderte, vom Kerzenruß der Jahrhunderte, was dann nicht erklärt, warum die Gewänder der schwarzen Madonna eben nicht schwarz sind, sondern oft sehr üppig gold und bunt. Naja, und dann haben Kreuzfahrer im 11., 12. Jahrhundert Madonnenfiguren mit zurückgebracht und waren ganz überrascht, dass sie da Madonnenfiguren gefunden haben, die offenbar dann doch babylonische Göttinnen darstellten. Denn der Marienkult ist ja nun wirklich keine Erfindung des Katholizismus. Er ist schon viel, viel älter.
Und es geht um diese begehrte, eine der ältesten schwarzen Madonnenfiguren. In Ihrem Roman vermischen Sie Dinge, die es in der Realität gibt, so wie es dem Vatikan natürlich auch in der Realität gibt, natürlich mit dem Fantastischen, nicht mit den Räuberpistolen. Da gibt es dann auch die schwarze Madonna nicht nur als Madonna, sondern auch als eine rechtsradikale Terrorgruppe in Italien, ohne jetzt zu viel zu verraten. Diese Terrorgruppe spielt in Ihrem Roman eine wichtige Rolle. Hat es die denn auch wirklich gegeben oder haben Sie die erfunden?
Der Krimi tut der Wirklichkeit immer Gewalt an. So ist es. Anders funktioniert es nicht. So wie ich sie beschreibe und benenne, hat es diese Zelle nicht gegeben, aber solche Zellen hat es gegeben in Italien.
Da spielen in Ihrem Roman natürlich Verschwörungen, geheime Seilschaften eine wichtige Rolle, dann natürlich Gier, Karriere, Geilheit und Neid. Warum eignet sich der Vatikan eigentlich so gut, um diese Themen dort zu verorten?
Naja, schon wegen der ganzen barocken Ausstattung. Ich bin Drehbuchautor. Ich denke da auch filmisch und die Gewänder, das Szenenbild, das ist einfach der ganze Kult, der gibt für Erzähler einfach sehr viel mehr her. Und wir Erzähler bedienen uns da gerne und sagen auch Danke und verneigen uns und freuen uns, dass es ihn gibt. Er gibt sich ja nun auch mit seinem eigenen Mythos hinter den Mauern, im Inneren des Vatikan. Und dann muss man halt auch als Vatikan damit leben, dass Erzähler wie ich da sich ein bisschen bedienen.
Und wie haben Sie da recherchiert? Waren Sie selbst im Vatikan und sind die Gänge nachgegangen? Man muss doch wissen, wie lang man auf den Fluren des Vatikans von A nach B braucht, um das so exakt zu beschreiben wie in Ihrem Buch.
Ich muss es nicht ganz so super exakt beschreiben. Das ist ja auch im Film nicht so, zum Beispiel. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen recherchiert. Ich habe eine dreiteilige Vatikan-Thriller-Trilogie vor einigen Jahren geschrieben, heißt Apokalypsis. Da habe ich sehr intensiv über diese Themen recherchiert. Die waren mir auch noch ein bisschen präsent. Ich war auch schon in Rom, ich war auch schon im Vatikan. Ich habe es allerdings nie so richtig geschafft, wie die Poldi vom Campo Santo dann in die Vatikanischen Gärten einzusickern, weil mich die Jeanne de Marie immer abgefangen hat.
Ja, das habe ich mich gefragt, denn der Einstieg ist ja sehr real. Auf den Campo Santo am Petersdom, da kommt man tatsächlich so, wie Sie das beschreiben. Wenn man sich als Deutscher ausgibt, dann lassen die Vatikanischen Garden einen durch und man kommt direkt dorthin. So, jetzt bin ich da, habe das bei Mario Giordano gelesen. Also so funktioniert das. Aber komme ich dann auch weiter, so wie das im Buch beschrieben ist?
Nein, da steht natürlich die Vatikanische Gendarmerie und fängt einen ab. Das wissen die schon, dass es immer wieder versucht wird. Da kommt man doch 10, 15 Jahre zu spät. Das hat vielleicht vor 10, 15 Jahren noch funktioniert. Da gehen auch die Uhren im Vatikan inzwischen anders.
Einer meiner Lieblingsfiguren in Ihrem Buch ist der Tod, der ganz plötzlich bei Tante Poldi in der Küche steht und das Geschirr abwäscht. Sie ist eigentlich gar nicht so überrascht, ihn dort anzutreffen. Ja, wie sind Sie denn darauf gekommen, den Tod wieder auferstehen zu lassen? Und irgendwie ist er ja auch, ja, irgendwie ist er ein ganz listiger, netter Kerl, der Tod, oder? Und hat viel Humor.
Der Tod ist so eine Figur, wie es manchmal passiert, die im allerersten Fall von der Poldi plötzlich da stand. Sie haben mich geschrieben und plötzlich stand da der Tod. Und es ist so, wenn da plötzlich eine Figur steht, hat die Figur immer recht und dann muss man ihr folgen. Also bin ich auch dem Tod gefolgt. Der macht wahnsinnig viel Spaß beim Schreiben. Es handelt sich dabei um so eine Art imaginären Freund der Poldi, die ja eigentlich sterben will. Und dann ja doch wieder nicht. Und da bietet sich so ein imaginärer Freund wie der Tod dann an. Und wie imaginär der nun wirklich ist, kann man ein bisschen in der Schwebe lassen. Aber vor allem macht er beim Schreiben so viel Spaß.
Bei den Tante-Poldi-Krimis geht es auch immer um einige handfeste Lebensweisheiten, die ein Kompass für das Handeln von Tante-Poldi sind. Da ist ihr Grundsatz, wo die Angst ist, da geht's lang. Was bedeutet das eigentlich?
Das ist doch so ein alter Sponti-Spruch, wo die Angst ist, geht's lang. Es heißt, dass die Dinge uns doch mehr Angst machen, solange sie uns nur Angst machen. Und wenn wir sie dann angehen, wenn wir sie ausprobieren, stellt sich raus, dass sie gar nicht so furchteinflößend sind und dass wir sie eigentlich ganz gut hinkriegen. Und deswegen ist Angst immer ein guter Wegweiser, das zu tun, was uns Angst macht, um herauszufinden, es ist alles gar nicht so schwer gewesen.
Und da kann der Neffe auch viel noch von seiner Tante Poldi lernen, oder?
Gerade der Neffe kann davon sehr viel lernen.
Ja. Dann am Ende bescheinigt der Papst Tante Poldi ganz persönlich am Telefon, also die telefonieren dann miteinander, sie sei ein Vorbild für Zivilcourage und Nächstenliebe. Das ist enorm für so ein wildes bayerisches Urgestein mit einem ungestümen Sexualleben, so ein Papsturteil. Da ist sie ja schon fast auf dem Weg zur Heiligsprechung, oder?
Darüber mag ich mir überhaupt kein Urteil erlauben, weil ich bin ja nur der Neffe.
Ja, aber wie wäre das? Ich meine, wenn das so weiterginge, ne, da liegen doch im Vatikan schon die ersten Akten bereit.
Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Aber wer weiß schon, ich schreibe ja gerade am 5. und ich merke gerade, oh, vielleicht keine ganz schlechte Idee.
Das wäre noch meine abschließende Frage. Jetzt hat sie den Vatikan gewissermaßen umgekrempelt, auch ein ganz klein wenig gerettet, wieder auf die rechte Bahn gebracht. Ja, wie wird das nun weitergehen? Haben Sie ja schon eine Ahnung, wohin Sie Tante Poldi als Nächste schicken oder verrät sowas ein Autor nie?
Um Gottes Willen, das kann ich natürlich gar nicht verraten. Da würde ich ja jetzt nur spoilern. Es geht also erstens weiter und zweitens schließt der fünfte Teil irgendwie auch schon an den vierten wieder an. Ja, ich habe eine grobe Vorstellung, ich arbeite ja schon dran, aber da wird sich auch wie immer noch ganz viel verändern, sodass ich überhaupt auch keine zuverlässige Auskunft darüber geben könnte.
Deftig, schamlos, nervenzerfetzend, dass es nur so kracht, aber auch schön bescheiden und mit Herz und vor allem lustig. So stellt sich Tante Poldi selbst einen Kriminalfall vor, wenn er im Buch beschrieben wird. Und doppeltes Ausrufezeichen jetzt, genau so ist der neue Tante Poldi-Krimi auch. Deftig, schamlos, nervenzerfetzend, dass es nur so kracht, aber auch schön bescheiden und mit Herz und vor allem lustig. Und besonders für alle Katholiken ist dieser Krimi eine Fundgrube an vatikanischen Schmankerln. Tante Poldi und die schwarze Madonna, so heißt der Krimi von Mario Giordano. Erschienen ist das Buch im Lübbe Verlag. Es hat 385 Seiten, kostet 15 €. Vielen Dank, Mario Giordano.
Vielen Dank.